Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Zwei Männer sitzen im Zug und der eine isst Apfelkerne. Da fragt der andere, warum essen Sie denn Apfelkerne? Das macht klug. Darf ich dann auch welche haben? Ja, sagt er, 5 €. Der andere bezahlt 5 € und bekommt diese Kerne und dann isst er sie. Und während er kaut, murmelt er, eigentlich hätte ich mir ja für 5 € eine ganze Tüte Äpfel kaufen können. Und da entgegnet der andere, sehen Sie, es wirkt schon. Liebe Gemeinde, in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, geht es auch um Klugheit. Und es geht auch um zwei Männer. Zwei Männer, die ein Haus jeweils bauen, die also, wie wir sagen würden, in Betongold investieren. Und der eine wird klug genannt und der andere dumm. Der eine Häuslebauer, der nimmt sich genügend Zeit, der betreibt ganz sorgfältig Aushubarbeiten, bis sie unten auf festen Grund stoßen, auf Felsgestein, und dann denkt er sich, wenn mein Haus wirklich sozusagen allen Eventualitäten trotzen soll, allen Unwettern und Gefahren, dann muss das ein tragfähiges Fundament haben, das Haus. Und deswegen scheut er weder Zeit noch Geld für sein Haus. Ganz anders der Zweite. Der Zweite, der baut einfach drauf los. Der stampft in Windeseile sein Häuschen aus dem Boden. Fundament, sagt er, nicht so wichtig, sieht vor allem ja auch nachher niemand mehr. Hauptsache, das Haus sieht schön aus, die Fassade blendet. Und auf diese Geschichte von Jesus geht dann auch diese Redewendung, die wir alle kennen, jemand hat auf Sand gebaut. Auf Sand gebaut heißt, auf etwas zu bauen, was nicht wirklich trägt und was folgedessen auch irgendwann einstürzt. Dabei will natürlich kein Mensch den Einsturz in seinem Leben erleben. Und schon gar nicht, wenn es jetzt nicht nur um materielle Werte geht, sondern wenn es gar ums eigene Leben geht. Niemand will, dass es einstürzt. Aber wir alle sind Häuslebauer. In einem gewissen Sinn sind wir Häuslebauer, weil wir, so könnte man sagen, an unserem Lebenshaus bauen. Wir bauen an unserem Lebenshaus, an Beziehungen, an unserer Beziehung zueinander, unserer Beziehung zu Gott, zur Gemeinde. Und für dieses Bauprojekt richtet Jesus unseren Blick auf die Grundentscheidung und sagt, Leute, schaut, was habt ihr für ein Fundament? Auf welchem Grund steht mein Leben? Bin ich klug? Habe ich festen Grund unter den Füßen? Oder bin ich töricht und baue auf wackeligen Grund? Was gibt Ihrem, was gibt deinem Leben Standfestigkeit und Halt? Ist Ihr Lebenshaus solide? Oder ist es gefährdet, dass es einstürzt? Als diese beiden Männer in dieser Geschichte fertig waren mit dem Hausbau, da könnte ich mir gut vorstellen, dass wenn man da hingekommen ist und man hat die beiden Häuser gesehen, dass man keinen großen Unterschied festgestellt hat. Dass die vielleicht sogar ganz identisch von außen ausgesehen haben. Es ist dann erst der Ernstfall, der entscheidet, welcher von beiden war der kluge Hausbauer und welcher war der dumme. Und deswegen gibt Jesus uns einen Rat mit, einen Rat für den Bau unseres Lebenshauses. Und die zwei wichtigsten Ratschläge möchte ich euch heute auch mitgeben. Der erste Ratschlag ist, klug ist, wer mit Überraschungen rechnet. Klug ist, wer mit Überraschungen rechnet. Jesus macht deutlich, die Lebensumstände von beiden Männern sind identisch. Beide erleben Unwetter, beide erleben Katastrophen. Es ist nicht so, dass der Kluge, der auf felsigem Grund baut, dass der sozusagen im Paradies gebaut hat, wo alle Tage Sonnenschein herrscht. Wenn ein Mensch nur deswegen fromm wird, weil er denkt, dass er dann sozusagen so ein sanftes Ruhekissen gefunden hat, der wird sich täuschen. Nein, es gibt sie. In jedem Leben gibt es sie, diese Lebensstürme. Dass eine alte Krankheit wieder zurückkehrt, dass Beziehungen in die Brüche gehen, dass das Arbeitsklima in der Firma vergiftet wird, dass uns die Vergangenheit einholt oder dass uns ein Mensch enttäuscht, Stürme eben. Und wer damit nicht rechnet, der ist nicht nur töricht, nicht nur naiv, der ist dumm. Der Unvernünftige, der dumme Häuslesbauer, der blickt eines Tages sorgenvoll zum Himmel. Und er sieht, da kommt eine ganz, ganz schwarze Unwetterfront auf mich zu. Und dann fangen sie an, die sintflutartigen Regenfälle, die Orkanböen rütteln an den Wänden, das Haus wird unterspült. Es gibt zunächst nur feine Haarrisse in den Wänden und die Risse werden immer größer und am Ende stürzt das Haus zusammen wie so ein Kartenhaus in sich und das schöne Haus ein einziger Trümmerhaufen. Lebenshäuser sind ganz unterschiedlichen Unwettern und Stürmen ausgesetzt. Da setzt jemand ganz auf gesunde Ernährung. Geht dreimal in der Woche ins Fitnessstudio. Und er denkt, wenn ich alles tue, dann werde ich sicher 100 Jahre alt. Und dann macht der untersuchende Arzt ein bedenkliches Gesicht. Auf dem Ultraschall ist eine krankhafte Veränderung zu sehen, Operation unausweichlich, Ausgang ungewiss. Ein anderer, der schafft die Schule mit Bravour, beendet das Studium mit Auszeichnung, klettert in der Firma die Karriereleiter immer weiter, weiter nach oben, bis eines Tages die Nachricht kommt, der Konzern strukturiert um. Dein Job ist weg, wegrationalisiert. Und dann macht er diese Erfahrung, diese bittere Erfahrung, mein ganzer bisheriger Einsatz wird gar nicht wirklich mehr honoriert. Alles zerrinnt zwischen den Fingern. Da schwören sich zwei die ewige Liebe und die ewige Treue. Aber eines Tages begegnet einer der beiden der noch größeren Liebe. Und dann zeigt sich, dass das Fundament, das Gemeinsame, nicht tragfähig ist. Und die Beziehung geht in die Brüche. Und so könnte ich jetzt weiter erzählen von Lebenskrisen, von Kindern, deren Welt zusammengebrochen ist, weil die Eltern sich getrennt haben. Von Eltern, deren Welt zusammengebrochen ist, weil die Kinder irgendwelche Wege gegangen sind, die bedenklich waren. Von Geschwistern, von Verwandten, die nicht mehr miteinander reden, weil es da vor ein paar Jahren mal beim Erben nicht so wirklich ehrlich zuging. Alles Lebensstürme. Und ab einem bestimmten Alter spüren wir das immer deutlicher, ja, das Lebenshaus, es ist bedroht. Aber liebe Gemeinde, alle diese Stürme, alle Stürme, die um das Lebenshaus pfeifen, sind nur eine Vorwarnung, eine Vorstufe von dem großen Unwetter, dem Tag des jüngsten Gerichts. Und das muss man nämlich jetzt klar sagen. Diese Geschichte, die Jesus erzählt, die erzählt er im Zusammenhang, als er vom Gericht spricht. Das ist nicht einfach irgend so eine schöne Geschichte, sondern da spricht Jesus vom Gericht. Und er spricht davon, von dem großen Tsunami, der kommt. Und es kann sein, dass ein Mensch sozusagen diese ganzen Stürme und Unwetter des Lebens irgendwie mit einigen Blessuren und Macken überstanden hat, dass er vielleicht 70, 80, 90 Jahre alt sogar geworden ist. Aber die entscheidende Frage wird sein, hält dein Lebensfundament am Ende, wenn du dein Leben vor Gott verantworten musst? Und wenn er fragt, was hast du gemacht mit deinem Leben, mit deiner Kraft, mit deiner Lebenszeit, mit deinen Fähigkeiten? Das Gericht Gottes, das gehört nicht zu den populären Themen. Man möchte lieber die Geschichten hören vom lieben Gott. Der liebe Gott, der irgendwie durch die Finger schaut und der 5 Grad sein lässt. Aber diesen handsamen Gott, den gibt es nicht. Den gibt es höchstens in unserer Fantasie, aber es gibt ein letztes Gericht. Davon spricht Jesus in diesem Zusammenhang. Und dann sagt Jesus, und das ist jetzt das Entscheidende, dann sagt Jesus, dann wird es nicht ganz Fromme geben und einigermaßen Fromme und weniger Fromme und gar nicht Fromme, sondern dann gibt es nur noch zwei Gruppen. Dann gibt es nur noch klug und dumm. Klug oder dumm. Allerdings, die Klugheit, die dann zählt, die orientiert sich nicht daran sozusagen, ob ich ein Cleverle bin, ob ich sozusagen das Abitur mit Schulpreis mache, ob ich Diplome habe, Auszeichnungen, Titel, sondern diese Klugheit, um die es geht, oder diese Dummheit, die entscheidet sich daran, wie ist mein Verhältnis zu Jesus Christus? Ist Jesus mein Lebensfundament oder ist er es nicht? Und jetzt kommt der zweite Punkt. Das erste war, klug ist, wer mit Überraschungen rechnet. Das zweite, was Jesus mag, klug ist, wer tut, was Jesus sagt. Klug ist, wer tut, was Jesus sagt. Und da lässt uns Jesus nicht im Unklaren, wie das tragfähige Fundament aussieht. Und jetzt verlässt er sozusagen die Bildebene von dieser Geschichte, von dem Gleichnis, und es kommt der Klartext. Und dann sagt Jesus, wer meine Worte hört und danach handelt, der gleicht dem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Dumm ist also der, der nur hört, aber keine Konsequenzen daraus zieht. Und es ist ganz wichtig, das muss man beachten, es wird hier nicht unterschieden zwischen den Frommen und den Unfrommen, was man jetzt ja vielleicht so vermuten könnte. Es heißt nicht, die Christen sind die Klugen und die Nichtchristen, das sind die Dummen. Denn wer hat denn diese Worte von Jesus gehört? Bergpredigt. Es waren vor allem, erstens waren es seine Jünger und zweitens waren es Menschen, die an Jesus Interesse hatten. Die haben diese Worte gehört. Und wer sind wir heute? Wir sind heute Leute, die in der Ferienzeit im Gottesdienst morgen sind und auf Gott, auf Jesus hören wollen. Das heißt, wir sind gemeint. Und Jesus sagt, wer nur hört und nicht handelt, der hat auf Sand gebaut. Das klingt vielleicht in evangelischen Ohren ein bisschen ungewohnt, gerade im 500. Reformationsjubiläum, da erinnern wir uns an Luther. Und Luther hat gesagt, es kommt im Blick auf die Beziehung zu Gott nicht auf deine Werke erst an, sondern es kommt darauf an, dass du beschenkt wirst von Gott, seine Gnade, seine Liebe, seine Vergebung, dass er was für dich tut. Und das ist auch richtig, theologisch gesprochen erst die Liebe und die Gnade. Aber jetzt kommt eben das Zweite, dann eben auch als Antwort darauf das Handeln. Der christliche Glaube, das ist nicht sozusagen ein theoretisches Wissensgebilde. Das geht nicht nur ums Wissen, weil sagen kann man viel. Und ich weiß nicht, ob ihr auch solche Leute kennt. Fromme Schwätzer. Fromme Schwätzer, die große Reden schwingen, in höchsten geistlichen Sphären schweben, aber im täglichen Leben ist gar nichts zu merken vom Christsein. Und wie ernst es jemand mit einer Sache ist, das wird in den Taten sichtbar. Deswegen sagt der Jakobus im Jakobusbrief, Glaube ohne Werke ist tot. Es kommt also nicht darauf an, wie viele Predigten Sie gehört haben, es kommt nicht darauf an, wie viele Liedverse Sie auswendig können, es kommt nicht darauf an, sozusagen, was Sie alles sonst noch wissen, sondern Jesus stellt eine einzige Frage. Tust du das, was ich dir sage? Und dann werden wir eine erstaunliche Erfahrung machen, wenn wir tun, was Jesus sagt. Dann werden wir nämlich erfahren, dass unser Tun uns verändert. Dass unsere Taten uns bereichern, dass unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus dadurch inniger und fester wird. Die Taten stärken unseren Glauben. Kurz gesagt, tu, was Jesus sagt, und die Beziehung zu ihm wird immer inniger und wird immer stabiler. Warum hapert es mit dem Tun? Vielleicht, weil uns manchmal der Mut fehlt. Vielleicht, weil wir zu viel auf andere Leute schauen und hören und dann immer fragen, was denken die jetzt, was sagen die jetzt, wenn ich das tue, was ich eigentlich tun sollte vor Gott. Und außerdem sind wir auch schnell dabei, zu rechtfertigen, zu verdrängen, zu interpretieren. Oder wir gehen einfach nachher halt nach Hause zum Mittagessen und sind froh, dass wir wieder über was anderes nachdenken und sprechen können. In seinen Dienstanweisungen an einen Unterteufel, da lässt C.S. Lewis übrigens seinen Oberteufel genau diese Strategie empfehlen. Da schärft dieser Oberteufel den Unterteufel folgendes ein. Wenn ein Mensch sich aufmacht, wirklich das zu tun, was ihm von Jesus deutlich wurde, dann sag ihm einfach, komm, wir gehen jetzt erstmal zum Essen. Und danach sieht die Welt ganz anders aus. Und das scheint zu funktionieren bis auf den heutigen Tag. Wir hören eine herausfordernde Predigt und dann gehen wir zum Essen. Wir lesen in der Bibel, wir entdecken was und dann gehen wir zur Arbeit. Wir sprechen im Hauskreis über irgendetwas und merken, das wäre wirklich gut, aber dann gehen wir wieder nach Hause und dann leben wir den alten Trott so weiter. Und wisst ihr, das Verrückte ist ja das, manche Christen, die hoffen dann, dass ihr Glaube irgendwann mal so einen richtigen, sozusagen, so eine richtige Power bekommt, Kraft bekommt, indem irgendwas ganz Spektakuläres passiert. Dass sozusagen irgendwann sozusagen quasi der Himmel aufreißt, sie haben eine Vision, es ist kein Engel erscheint, was auch immer, irgendeine ganz besondere Eingebung und das gibt sozusagen ihrer Beziehung zu Gott, zu Jesus einen ganz neuen Schub, sie kommen auf ein ganz neues Level. Aber das kommt nie vor. Der normale Weg, Erfahrungen mit Gott, mit Jesus zu machen, sieht ganz anders aus. Der sieht nämlich einfach so aus, tu das, was Jesus dir zeigt in seinem Wort. Du entscheidest dich, etwas im Namen Jesu nach seinem Willen zu tun und dann wirst du die Erfahrung machen, dass er dich segnet, dass er dir ganz nahe kommt. Du wirst erleben, dass er dich gebraucht als sein Werkzeug. Du wirst sehen, wie deine Liebe, wie dein Glauben sozusagen wächst. Du erlebst, wie die Beziehung immer inniger wird. Und deswegen Jesus die wichtigste Bezugsperson im Leben machen und dann tun, was er sagt. Und deswegen zum Schluss zwei altbekannte Vorschläge. Ist überhaupt nichts Neues. Aber es ist millionenfach bewährt. Das erste, wenn ihr in den Gottesdienst geht oder im Hauskreis Gottes Wort lest oder im Bibelkreis oder wo auch immer, wenn ihr hingeht, auf Gottes Wort zu hören, dann geht nicht einfach nur hin, sondern dann betet vor euch her und sagt, Herr, was willst du mir heute durch dein Wort sagen? Ich will hören. Ich will nicht einfach nur dahin gehen und dann wieder weggehen zum Mittagessen, sondern Herr, zeig du mir, was willst du mir heute sagen? Und das Zweite, hör täglich in die Bibel hinein oder zumindest in das Losungsbüchlein. Vielleicht auch, nehmt ihr euch nochmal diese Geschichte, Matthäus 7, Bergpredigt, und lest es nochmal nach. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann ist ganz klar, wir werden nicht alles verstehen. Das müssen wir auch gar nicht. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann wird uns immer mal wieder irgendeine Sache plötzlich deutlich werden. Eine Sache. Und mit diesem einen Schritt geht es darum, das zu beginnen. Mit einer Sache, die Jesus uns aufs Herz legt, wo wir einfach merken, das ist jetzt genau bei mir dran. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein, was jetzt gerade bei mir dran ist. Dass ich vielleicht merke, jetzt muss es ein klärendes Gespräch geben. Oder da ist ein Besuch überfällig. Oder da braucht es eine Entschuldigung. Vielleicht auch wird mir deutlich, wenn ich in der Bibel irgendwo lese, ich muss vielleicht irgendwo was ganz Neues beginnen. Oder mir wird deutlich, nein, bleib dran. Mutig und ausdauernd bleib dran. Oder aber auch zieh einen Schlussstrich. Vielleicht aber auch zuallererst und vor allem anderen, wenn ich merke, mein Lebensfundament ist ja gar nicht wirklich Jesus, dann ist das das Erste. Jesus zum Fundament in deinem Leben machen, eine Beziehung zu ihm eingehen und sagen, ja, Herr Jesus, ich will mit dir zusammen durchs Leben gehen. Ich vertraue mich dir an, ich will dir folgen. Und jetzt zeig mir, was ich als nächstes tun soll und gib mir Mut und Kraft dazu. Und was auch immer es ist, ihr werdet eines erleben. Hören und tun. Das ist ein spannendes Projekt. Hören und tun, das führt zu einem spannenden, interessanten Leben. Das wünsche ich euch und mir und alle klugen Häuslesbauer sagen Amen.